Herzlich willkommen im Kurs Null bei Radio Horeb, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie auch diese Woche, diesen Samstag wieder mit dabei sind, wenn es um die Grundlagen des Christseins geht. Über ein ganz besonderes Projekt, Grundlagen des Christseins, nämlich über die Alpha-Kurse. Den Koordinator für Deutschland und Österreich haben wir da hier, Johannes Seidel. Er koordiniert die katholischen Alpha-Kurse in Deutschland und Österreich und tätig in der Neuevangelisierung. Auch heute ist er wieder bei uns. Grüße Gott, Herr Seidel.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Zusammengefasst, was sind Alpha-Kurse?
Alpha ist ja der erste Buchstabe des danach benannten Alphabets. Und Alpha meint einfach, es ist der erste Schritt. Es will so ein erster Schrittkurs sein. Man muss keine Voraussetzungen mitbringen. Man interessiert sich für das Christentum. Man interessiert sich, seinen christlichen Glauben zu vertiefen oder zu schauen, was ist ja eigentlich das, was ich jetzt bisher nur so implizit geglaubt habe. Und diese Fragen will der Alpha-Kurs beantworten. Und der Alpha-Kurs ist eine Einladung, erstmal eine Einladung zum Essen, danach gibt es einen Vortrag, dann ein Gespräch in kleinen Gruppen und das geschieht 10-mal. Also der Alpha-Kurs hat so 10 Teile und auch ein Wochenende und es gibt auch Alpha-Kurse am Vormittag und eingeladen ist einfach jeder, der jetzt in dieser Zeit einfach Interesse dafür hat. Und es ist eine Möglichkeit besonders für Außenstehende, für Leute, die noch nicht kirchlich gebunden sind oder die mal kirchlich gebunden waren und es nicht sind, vielleicht in ihrer Jugend oder auch für die nie was davon gehört haben. Eine Möglichkeit zu schauen, was ist eigentlich das Christentum, um dann zu entscheiden, ist es vielleicht was für mich oder nicht. Aber so aufgrund der Zeitungslage ist so eine Entscheidung, glaube ich, ziemlich schwierig zu fällen.
Also Sie sagen es ja, es geht los mit einem Essen und dann gibt es so einen Impuls, Vortrag. Das Wesentliche aber an diesen Alpha-Kursen sind Gespräche. Man soll miteinander ins Gespräch kommen. Dazu ist niemand gezwungen, aber das ist so ein bisschen das Prinzip, das dahinter steht. Man bespricht einfach die eigene religiöse Erfahrung oder den eigenen Glauben und offensichtlich kommt dabei was rüber. Wer ist Jesus? So lautet diese erste Einheit. Es gibt ja mehrere Einheiten dieser Alpha-Kurse und da haben Sie gesagt, Gott ist Mensch geworden, damit wir eine Chance haben, ihn zu erkennen. Sie veranstalten diese Alpha-Kurse, um Menschen die Begegnung mit diesem Gott zu ermöglichen. Gott ist Mensch geworden, damit wir eine Chance haben, ihn zu erkennen, ihm zu begegnen. Wieso ist das eigentlich wichtig? Wieso spielt das eine Rolle? Was ist das mit diesem Ihrem Gott, dass Sie es für gut halten, dass Menschen ihm begegnen?
Manche Leute und früher habe ich das auch manchmal gedacht und es wird einem so auch insinuiert, dass Gott die Welt so geschaffen hat, so wie, man sieht das manchmal im Fernsehen, es gibt so Leute, die bauen so Dominosteine auf, riesige Hallen und Zimmer voll, müssen dann immer beim Aufbauen schwer aufpassen, dass sie nicht vorher schon umpippen und dann werden die angestoßen, dann laufen die so durch. Und das Wesentliche dabei ist, die stößt man einmal an und ab diesem Zeitpunkt hat der Typ, der die aufgebaut hat und der das angestoßen hat, eigentlich nichts mehr damit zu tun. Gell? Die laufen von alleine. Und manchmal denken sich die Leute, so ist auch die Schöpfung. Die Schöpfung ist so, einer hat was losgetreten, einer hat irgendwie den Ball losgetreten, dazu braucht's einen. Ja, das ist logisch natürlich auch schwer auszuschließen, dass es so einen gab. Und dann laufen wir ganz alleine. Oder wenn man es jetzt in der Familie sagen würde, das wäre so, wenn wir alles Waisenkinder wären. Und man hat irgendwie zwar so Eltern, physische Eltern, aber wir sind so Waisenkinder und wir laufen rum, mit denen haben wir gar keine Ahnung und ansonsten ist das Leben einfach nur schwer. Unser Glaube sagt halt, wir sind keine Waisenkinder, sondern Gott hat uns nicht einfach nur losgetreten wie die Dominosteine, sondern wir sind in so einem Dauerkontakt mit ihm. Wir haben eine Dauerbeziehung. Wir gedeihen nur richtig in dieser Beziehung. Wir gedeihen nicht richtig gut als Waisenkinder, weil da haben wir viel Leid und andere Erfahrungen, sondern wir gedeihen eigentlich am allerbesten in unserer eigenen Familie, wo wir geliebt sind, wo wir angenommen sind, wo wir gefördert werden, wo wir Hilfen bekommen sind, wo jemand unsere Fehler erträgt. Und das ist so das Ding mit Gott. Deshalb ist es für uns viel besser, wenn wir nicht als selbsternannte Waisenkinder auf der Welt herumlaufen und all den ganzen, das, was uns begegnet, tragen, sondern wenn wir ihm wirklich begegnen, wenn wir das Angebot annehmen und ihm wirklich begegnen, wenn wir wissen, wer unser Vater ist.
Das ist ein ganz interessantes Bild mit den Waisenkindern. Das würde ja bedeuten, dass sie in ihrem Alpha-Kurs eben nicht, wie man das vielleicht von missionsfreudigen Christen annehmen möchte, dass sie bieten hier keine Adoptiveltern an. Sie bieten keinen Adoptivvater an, sondern sie sagen, wir wissen, wer der Echte ist.
Ja, wir wissen, wer unser Vater ist. Und das, was wir im Alpha-Kurs nicht machen, ist, dass wir jetzt selber meinen, wir könnten das. Natürlich, wenn einem einer eine gute Nachricht bringt, dann ist auch der Überbringer der guten Nachricht natürlich irgendwie, steht er besser da als der Überbringer der schlechten Nachricht. Gell? Aber eigentlich, die Leute, die den Alpha-Kurs machen, die Alpha-Kurse werden ja immer von Gemeinden, von christlichen Gemeinden veranstaltet, das sind die Veranstalter oder die Träger, wollen Leute nicht an sich binden, weil ich so nett bin und ich so coole Witze machen kann oder irgendwie so gut kochen könnte oder so. Gell? Sondern der Alpha-Kurs ist praktisch so ein Katalysator, so eine Umgebung, ein Raum, wo man diese Beziehung mit seinem natürlichen, in Anführungsstrichen, also mit seinem übernatürlichen, mit seinem eigentlichen Vater machen kann. Und das ist etwas anderes, als Leute nur an uns zu binden. Dafür ist es aber wichtig, dass man diese Beziehung mit dem Vater machen kann, dass man sowas weiß, dass es irgendwie gute Beziehungen gibt und dass man vielleicht dann, wenn man drüber spricht, das auch merkt, das stimmt, das ist auch stimmig. Gell? Die erzählen nicht nur was von ihrem eigentlichen Vater und davon, dass wir Gott wirklich in Jesus erkennen können, sondern da ist auch ein bisschen schon was übergeschwappt auf die. Das ist irgendwie diese Familienatmosphäre kann man dort schon ein bisschen spüren. Und mir fällt etwas ein, ich habe in meiner Jugendzeit ein Jahr in Paris studiert und ich sollte einem jungen Mann Unterricht geben, ihn vorbereiten auf die Konfirmation, und der junge Mann war geistig behindert. Und sein Vater war ein Beamter. Und dann habe ich am Anfang schon gemerkt, ja, das ist, kannst du jetzt hier nicht so ein Lehrprogramm durchziehen, gell? War ich auch noch was jünger und dachte, dann musst du ein bisschen reduzieren, so aufs Glaubensbekenntnis und so, das bringst du ihm bei. Und dann habe ich ihn das erste Mal getroffen und dann habe ich gemerkt, naja, mit Glaubensbekenntnis ist nicht Mama, Vater, unser, das ist vielleicht mal so eine Sache. Und der Punkt ist, haben uns immer getroffen und auch unterhalten und so, und er hat mir viel erzählt und hat den Fernseher und viele andere Eindrücke aufgenommen, die er eigentlich nicht verarbeiten konnte. Aber wir sind über das mit dem Vater Unser nicht mehr, nie herausgekommen, weil er immer ganz in harten Worten gesagt hat, mein Vater heißt Reinhard Müller. Namen habe ich natürlich geändert. Weil sein Vater so ein Typ war, der auch nicht direkt verkehrt, aber sein Vater hat mit seinem Sohn immer mit drei Durchschlägen gesprochen. Und er hat das so, was eigentlich so eine Vaterbeziehung ist, das hat er nicht so irgendwie erfasst gehabt. Und dann kam ich mit meinem Vater Unser natürlich auch nicht weiter, dass der Vater im Himmel so ist. Und ich denke, deshalb ist es wichtig, diese Atmosphäre in diesem Alpha-Kurs zu haben, damit man merkt, diese Beziehung, von der wir da sprechen oder von der wir sprechen, dass wir sie erlebt haben, die gibt's auch wirklich.
Ja, und wie so ein Einstieg aussehen kann, da wollen wir einfach mal so ein bisschen Eindrücke hören. Wir werden da nachher noch in so einen Vortrag hineinhören. Zuvor an Sie die Frage, Johannes Seidel, wie schaut denn so ein erstes Treffen jetzt auch inhaltlich aus? Was kommt da zur Sprache?
Wenn wir den ersten Hauptvortrag, es gibt immer beim Alpha-Kurs auch so einen Einstiegsabend oder ein Einstiegstreffen, wo so erläutert wird, was ist der Alpha-Kurs und was ist der Sinn und Unsinn vom Glauben allgemein. Und dann kommt eben dieser erste Vortrag und der heißt, wer ist Jesus Christus? Wer ist Jesus? Und daraus möchte ich so mal einen Grundgedanken auch Ihnen erzählen. Aber zuvor, sonst hat der Herr Dornis gesagt, kriege ich keinen Kaffee mehr, möchte ich auch diesen Alpha-Witz, der ja immer kommt, auch noch zum Besten geben. Also wir stellen uns vor, im Nahen Osten, staubige Straße, an deren Rand hält ein Auto, altes, klappriges Auto, und zwei Schwestern steigen aus, weil sie haben kein Benzin mehr, laufen irgendwie bis zur nächsten Tankstelle, holen Benzin, aber ihr Problem ist, sie haben keinen Kanister dabei. Und da sie in so einer Kinderpflegeeinrichtung sind, nehmen sie so einen Nachthafer, so einen Nachttopf, gell? Holen Benzin, damit sie halt dann zur nächsten Tankstelle fahren können. Kommen gerade wieder zurück, passen ein bisschen auf, weil das schwappt und so, laufen dort gerade wieder zurück und versuchen das dann einzufüllen in das Auto, haben einen Trichter dabei und füllen das da so ganz vorsichtig ein, dass da nichts verloren geht. Und dann fährt auf der Seite ein Cadillac vorbei, schwarzen Scheiben, drinnen sitzen zwei Ölscheichs, Wagen steht, also die Schwestern sehen das noch nicht. Und nach einer Weile schauen die sich das an und die machen das. Wagen springt an, Schwestern wollen losfahren und in dem Cadillac werden die Scheiben runtergelassen, gell? Und die Araber sagen dann zu ihnen, wir teilen zwar nicht ihre Religion, aber ihren Glauben, den möchten wir auch haben.
Okay, Kaffee ist genehmigt.
Danke. Und die Frage ist eben, ist das so ein Glaube, gell? Der einfach so, ja, der so ein Glaube ist, an den ich einfach an was glaube und da keine Voraussetzungen habe. Und der christliche Glaube, der Glaube an Jesus Christus ist das eben nicht. Der hat auch Voraussetzungen. Es ist trotzdem ein Glaube, aber er hat Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen heißen, ich kann erkennen, wer Jesus Christus ist. Und es gibt auch solide Gründe dafür. Wenn man so anschaut, was so ein bisschen diese ganzen Verschwörungstheorien und diese Infragestellung der Bibel und zu sagen, dann wäre die erste Frage, wenn ich sage, ich habe ja ein Glaubensdokument, das ist das Neue Testament, das Evangelium, wo von Jesus Christus berichtet wird. Und die erste Frage, die ich mir stellen kann und sollte, ist, stimmt das überhaupt? Ist das richtig überliefert? Und wenn man dann anschaut, antike Texte, das Neue Testament ist ein antiker Text aus den ersten Jahrhunderten, also nachchristlichen Jahrhunderten, und anschaue, ist mir der gut überliefert, ja oder nein, dann kann man feststellen, dass bei vielen anderen Texten, wenn man zum Beispiel, manche haben Latein in der Schule gehabt oder wissen das zumindest, der Gallische Krieg ist so ein Text, den man immer liest, und den gibt es erst ungefähr im 9. Jahrhundert oder im 10. Jahrhundert in einigen Abschriften. Und vorher gibt es gar nicht. Man weiß überhaupt nicht genau, ob dieser Text original ist. Man weiß nur, es gibt Abschriften daraus aus dieser Zeit. Und bei vielen anderen Texten aus der Antike ist es genauso. Und durch späte Abschriften und überliefert. Und auch in dazu wenige. Und wenn man dann so einen Blick schaut und einfach mit den Augen des Wissenschaftlers schaut aufs Neue Testament, merkt man, es gibt ganz, ganz frühe Abschriften und es gibt ganz viele. Es gibt Hunderte und Tausende von Abschriften aus früher Zeit in den verschiedensten Übersetzungen, auf Syrisch, in Originaltext, auf Griechisch. Und dann kann man feststellen, dass das Neue Testament einfach als Dokument uns in ganz erstaunlicher Zahl überliefert ist. Und wenn es überhaupt einen Text aus der ganzen Antike gibt, der stimmig ist von seiner Überlieferung her, dann ist es das Neue Testament. Und das Schöne, denke ich, ist auch, dass uns die Wissenschaft, die sogenannte Wissenschaft, dass wissenschaftliche Ergebnisse das immer mehr belegen. Es wurden gerade in den letzten Jahren und auch in den letzten 50 Jahren und auch im Moment immer wieder werden Dokumente gefunden, die das belegen, wo man sagt, hier habe ich Abschnitte, die ganz alt sind und die belegen die authentische Überlieferung dieses Textes. Und für die Leute, die sich damit wirklich befassen, die vielleicht nicht nur Romane darüber schreiben und lesen, sondern die sich damit befassen, merkt man, dass was wir als Christen immer schon für wahr gehalten haben, dass wir nämlich einen authentisch überlieferten Text haben, dass das auch stimmt. Und das finde ich gut, aber das muss man dann auch wahrnehmen. Und wenn wir sagen, ja, dieser Text ist tatsächlich stimmig, ist über uns so überliefert, wie er geschrieben worden ist, dann könnten wir fragen, ja, was steht da nun von Jesus Christus drin? Und wenn wir das anschauen, dann stellen wir fest, wenn jemand das Evangelium liest, da stehen ganz erstaunliche Sachen drin. Da steht drin von dem, was Jesus von sich selbst gesagt hat, sieht man, dass er einen hohen Anspruch hatte, also den er gelebt hat und den er gesagt hat. Er ist rausgezogen, hat Jünger gehabt, hat offensichtlich auch viel Staub aufgewirbelt, ist zur Kenntnis genommen worden, aber er hat nicht gesagt, dass er irgendwie ein netter Morallehrer sei, so eine Art Gandhi, gell? Gandhi hat irgendwie eine hohe Moral verkündet, hat auch eine hohe Achtung vor der christlichen Moral gehabt, aber im ganzen Neuen Testament kommt irgendwie ganz stark zum Ausdruck, dass Jesus in dieser Erfahrung lebt, dass er der Sohn, der wirkliche Sohn des lebendigen Gottes ist. Dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und wenn er zum Beispiel Sünden vergibt. Und viele Leute haben damals auch dran Anstoß genommen. Die konnten das nicht glauben. Das ist auch was Unerhörtes. Auch Leute, die Juden, die jahrhundertelang den Messias erwartet haben, wenn er dann wirklich kommt und so ist. Und natürlich ist er anders, als man sich ihn vielleicht ausgemalt hat und vorgestellt hat. Gell? Meine Traumfrau, der ich begegne, ist vielleicht im Regelfall auch anders, als ich sie mir vorgestellt habe. Das liegt auch so ein bisschen in der Sache. Dann kann man das vielleicht nicht annehmen. Aber er hat schon damals Anstoß erregt, weil Leute das nicht für wahr halten konnten. Bis dahin, dass es so Aussagen gibt, die sagen, ich und der Vater sind eins. Und das ist eigentlich nur die Aussage von dem, was man, wenn man den Lebenswandel, den Lebenslauf, das, was Jesus gelehrt hat, das, was er getan hat, dass man das auch sieht. Bis hin auch zu diesen Totenerweckungen, die Erweckung des Lazarus. Jemand, der schon im Grabe liegt und schon riecht, wird auferweckt und kommt dort wieder heraus. Und das ist keine Gleichnisgeschichte, das ist sehr realistisch beschrieben mit Details und Streckenangaben und das ist von der Art des Textes nicht als Gleichnis gemeint. Dann sieht man, Jesus ist mehr als jemand, der ein guter Lehrer ist oder der eine revolutionäre Theorie herausbringt. Ein englischer Schriftsteller, C.S. Lewis, hat das mal so zusammengefasst, indem er sagt, Jesus, wenn man jemanden anschaut, der so ist, war entweder ein Betrüger, ein Scharlatan, der irgendwie Geschäfte gemacht hat und das von sich behauptet hat oder Leute irgendwie in die Irre geführt hat. Oder hat das alles selber geglaubt, dass er das könnte, wie es Leute gibt, die glauben, dass sie Napoleon sind. Und das heißt, er war ein Irrer und gehört eigentlich in irgendwie einer Irrenanstalt, wenn er zu lästig wird. Oder ansonsten ignoriert man ihn. Und die dritte Möglichkeit ist, das stimmt, was dort steht. Wenn man die Sache logisch betrachtet, sieht man nur diese drei Möglichkeiten. Wenn man sagt, die Textbefunde, das, was dort geschrieben ist, ist uns richtig überliefert, dann gibt es nur diese drei Möglichkeiten. Und wenn ich nochmal auf den Napoleon zurückkommen kann, es gibt ganz viele Leute, also zumindest liest man das immer, die sich in irgendwelchen Wahrnehmungen und sich für Napoleon halten. Ja? Aber es gab natürlich den einen, bei dem es gestimmt hat. Es gab natürlich trotzdem den einen, der Napoleon ist. Wenn man das jetzt so anschaut und sagt, diese Selbsteinschätzung, dieses Auftreten, kann das stimmen? Dann kann man schauen, wie kann ich das verifizieren? Aber nochmal auf das eine zurückzukommen. Ich bin in den 70er Jahren zur Schule gegangen und alle hatten solche Latschen an und waren gegen irgendwie für Umwelt und gegen die Amerikaner und gegen Atomkraft und all solche Sachen. Und irgendwie hatten wir damals so den Eindruck gehabt, Jesus ist auch so ein Typ, gell? Jesus war so ein frühes Gründungsmitglied der Grünen oder sowas, ohne die Grünen damit in irgendeiner Weise zu diskreditieren. Und Jesus ist auch so ein netter Mensch, der uns was vorgelebt hat, uns irgendwelche moralischen Forderungen aufgestellt hat und dann sagen die einen, ja, das müssen wir durchdrücken und sind vielleicht inzwischen auch verbürgerlicht. Und die anderen sagen, nee, das können wir gar nicht, das ist zu hoch. Aber wenn man die Bibel anschaut, das Neue Testament, sieht man, das genau war Jesus nicht. Jesus war nicht dieser moralische Lehrer. Jesus hat das, was er dort gelehrt hat, auch wirklich getan. Es gibt so ein Wort, das heißt, Gottes Worte sind Werke. Und daran sieht man, dass es nicht jemand, der nur irgendwie eine Regel vorgegeben hat, sondern der das wirklich gewirkt hat. Und wenn man die Bibel dann anschaut und schaut sich diese einzelnen Punkte an, stimmt das, ist das in sich konsistent, dann wird man das sehen. Jesus ist diesen Weg ganz konsequent gegangen, hat das, was er gesagt hat, auch bewirkt und ist nach dem Zeugnis der Bibel hernach auferstanden. Und so ist, wenn man sich den Textbefund anschaut, eigentlich sehr deutlich, Jesus ist nach seinem Verständnis, nach der Überlieferung Gottes Sohn.
Sie haben eingeschaltet im Kurs Null bei Radio Horeb. Wir fragen nach den Grundlagen des Christseins und dafür haben wir nun wirklich einen Experten hier im Studio, nämlich den Koordinator der katholischen Alpha-Kurse in Deutschland und in Österreich. Darüber sprechen wir ein wenig, stellen diese Kurse vor. In der heutigen Sendung geht es um die Frage, wer ist Jesus? Und an dieser Stelle hören wir einfach mal hinein. Johannes Seidel hat einen Vortragsmitschnitt mitgebracht, den er selbst mal bei einem Alpha-Kurs gehalten hat. Im bayerischen Eiselfing war das. Das war einer dieser Impulsvorträge, über die wir gesprochen haben. An einem solchen Alpha-Kursabend nach dem Essen hat Johannes Seidel einen Impulsvortrag gehalten und ist daran ein bisschen der Frage nachgegangen, warum starb Jesus? Wie gesagt, das Ganze ist ein Mitschnitt eines solchen Abends. Den Vortrag hat er in einem Alpha-Kursabend gehalten und deswegen ist die Tonqualität an manchen Stellen nicht die allerbeste. Das macht aber gar nichts. Wir hören jetzt mal in diesen Abend hinein in Eiselfing Johannes Seidel zu der Frage, warum starb Jesus Christus?
Irgendwie, ich bin dankbar, dass ich da bin. Außerdem könnte auch noch was über Alpha-Kurse lernen. Das nehme ich auch dankend an und freue mich, dass ich da sein. Und das Essen war auch sehr gut. Also schätze ich, sieht man mir an. Also ich bin eigentlich schon zufrieden mit dem Abend. Ja, wir haben heute ein Thema, das heißt, warum starb Jesus oder wozu starb Jesus? Und wir sind hier in der Gegend, auch bei uns noch, ist es ganz vertraut. Gell? Ab und an, wenn man mit dem Auto fahren, gibt es irgendwie so ein Wegekreuz oder wenn man durch die Felder läuft und da ist ein Kreuz und da hängt jemand dran. Oder bei uns ist es leider auch so, wir haben irgendwie, es gibt auch kleine Kreuze an der Straße, die ab und an mal da sind. Und meine Stammstrecke irgendwie, habe ich jetzt gesehen, nachdem ich im Sommer nicht da war, ist an einer Strecke so eine Allee, ist jetzt ein zweites dazugekommen, ein kleines. Also das ist uns ganz vertraut, aber was bedeutet das eigentlich? Wir schauen es so an, und es gibt so eine kleine Geschichte irgendwie aus der Schweiz, die ein Pfarrer mal erzählt hat, und der war in einem Laden, wo es Schmuck gab, und dann kam ein junges Mädchen an und hat gesagt, ja, sie möchte sich gern ein Kreuz kaufen, und dann so um den Hals zu hängen, hat sie erst gefragt, irgendwie Gold oder Silber oder was hätten sie gern, und schließlich lagen dann noch verschiedene solche kleinen Kreuzanhänger, und dann hat auf einmal die Verkäuferin gefragt, ja, möchten Sie denn eins mit oder ohne Männlein? Und das heißt, viele Leute können damit eigentlich nichts mehr so anfangen, Sie schauen das oder haben sich dran gewöhnt oder gestern oder vorgestern war ich irgendwo einkaufen und vor mir, die an der Kasse dort stand, die hatte dann so eine Reihe von Ringen an, Und auf einem Ring, der hatte so ein, wie nennt sich das, was da eben drauf ist, So, statt, bin da kein Experte. Jedenfalls, es war so ein kleiner Sarg und da war ein Kreuz drauf, So mit schwarzem Grund, weißes Kreuz. Irgendwie, die einen haben sich ganz dran gewöhnt, die anderen wissen nichts damit anzufangen oder die nächsten, nehmen das irgendwie als cooles Zeichen her. Und die Frage ist eigentlich, was bedeutet das? Man kann sich das irgendwie verdeutlichen. Also wenn alle unmöglichen und möglichen Leute irgendwie, die gut angezogen sind oder schlecht angezogen sind oder viel angezogen sind oder manche auch, die wenig angezogen sind, hängt dann so ein Kreuz da, Und dann fragt man sich irgendwie, würde man rumlaufen vielleicht mit einem kleinen elektrischen Stuhl dran? Oder würde man rumlaufen mit einem Galgen dran, Oder irgendwie anderen irgendwie Tötungsmethoden, Oder mit einem kleinen irgendwie Stacheldrahtzaun oder irgendwie solchen Sachen. Oder ich habe früher an der Grenze zur DDR gewohnt, da gab es diese elektrischen Zäune, da war oben irgendwie Starkstrom drin, Und manchmal machen wir uns nicht klar, was es eigentlich bedeutet. Wenn wir in die Bibel schauen, sagt Paulus einen ganz seltsamen Satz. Und er sagt, ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Es ist seltsam. Und er sagt irgendwie das Einzige, was er ihnen rüberbringen will, ist Jesus Christus. Und von ihm Jesus Christus, das Wichtigste ist noch, dass er gekreuzigt wurde. Und diese die Kreuzigung, ja, wenn man das so anschaut, es gibt viele Menschen, da schauen wir, was haben die Tolles gemacht, was haben sie irgendwie geleistet in ihrem Leben und wie war ihr Leben. Und das Sterben, dann waren sie halt tot, aber bei Jesus Christus ist es anders. Wir schauen eigentlich auf sein Sterben. Wir sagen, das Wichtigste, was wir von Jesus kennen, ist sein Sterben. Da gibt es zwei Fragen, die man sich, wenn man das anschaut, wenn man jetzt auf das Kreuz schauen, die man sich stellen kann, warum war das so? Und wenn wir sagen, warum, können wir die Ursachen anschauen. Wenn wir im Neuen Testament lesen, sehen wir, Jesus hat gepredigt und es hat auch waren viele Anhänger, aber es hat auch viele Leute gestört. Es hat sie irgendwie aufgewühlt und irgendwie so die etablierten Bürgerlichen hat das gestört. Man hat irgendwie eine innere Unruhe reingebracht. War alles ganz schön und beruhigt und Leute haben ihre Steuern bezahlt und Jesus hat da auch ein bisschen Unruhe eingebracht und hat sie irgendwie auch selber herausgefordert. Wenn man nur dieses Beispiel, wenn das jemand kennt, mit der Ehebrecherin nimmt, ja? Die wollten gerade steinigen und dann kommt Jesus und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werde den ersten Stein. Also er hat irgendwie Leute herausgefordert. Und in diesem Staat dann hat es einfach dazu geführt, dass sie sich mittels der Römer seiner entledigen wollten. Das sind so die äußeren Gründe. Aber wenn man anschaut Jesus, sieht man, der hat das freiwillig gemacht. Das war nicht, das lehrt auch, meint der Paulus, wenn er das sagt, das war kein Betriebsunfall. Gell? Es ist alles ganz gut gegangen, aber irgendwas ist schief gegangen und dann war er halt tot. Das meint es eigentlich nicht. Und heute Abend wollen wir eigentlich anschauen, wozu, was hatte das für einen Sinn und Zweck, dass Jesus gestorben ist. Wir haben im letzten Mal geschaut, Jesus ist als Gottes Sohn angeschaut, der uns eigentlich mit dem, wie er ist, was er macht, etwas von Gott, von dem Vater rüberbringen will. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und das hat zu seinem Plan gehört. Aber was bedeutet das? Und ging es nicht auch einfacher? Das ist ja so eine Frage, die man sich stellt, gell? Wie der auch schon gesagt ist, im Kreuz hat ihm jemand zugerufen, wenn du Gottes Sohn bist, steig doch herab, gell? Lass doch den ganzen Käse, steig doch herab, wenn du mächtig bist. Es gibt so eine Geschichte von einem Bewerbungsgespräch, gell? Wo jemand irgendwie auf der Suche ist nach einer guten Stellung, gell? Vielleicht ein Wasserburg bei einer großen Milchfirma und so, und dann kommt er an und hat da irgendwie angeheuert und sagt, ja, und ja, wir haben so eine Steigerung, gell? Im ersten Jahr irgendwie gibt's 4.000 Euro, im zweiten 4.500 und im dritten ging dann ab 5, gell? Und dann sagt der Mann, der da ist, sagt, toll, ich fange mit dem dritten Jahr an. Die Frage ist, warum das Ganze, gell? Geht's nicht auch ohne? Oder ging's nicht auch ohne? Kann man das nicht abkürzen? Es gibt von Albert Einstein ein Wort, dem berühmten Wissenschaftler, der hat einmal gesagt, das größte Problem der Menschheit ist nicht die Atombombe, sondern das menschliche Herz. Ich bin mal in London gewesen, hatte die Freude, dahin zu fahren, also Riesenstadt, viel Trubel und die U-Bahn fahren schneller als in München und irgendwie ist ein bisschen das Tempo schneller. Aber irgendwann war es so, da stand ich und wollte auch irgendwo hin und auf einmal kam diese U-Bahn nicht, gell? Also man geht eigentlich sonst immer gut da und da stand so ein Plakat, rot, ich sehe es noch vor mir, rot mit schwarzer Schrift, gell? Und dann stand da groß drauf, in diesem Krieg starben 107 oder irgend so eine Zahl junge britische irgendwie Männer mit Zukunft in diesem Krieg. Ja? Warum? Und das ist so eine Frage, da hat sich der damalige Ministerpräsident dort, Premierminister, jeden Mittwoch im Unterhaus musste er sich diese Fragen anhören. Ja? Diese 107 Tote. Irgendwie jung, aufstrahlend, dort in diesem Krieg. Afghanistan ist gemeint, wo die Briten involviert sind, und als Särge kamen die wieder zurück. Und ich habe das so angeschaut, sagen, ja, das ist diese Kritik hier in England, die haben das halt auch viel näher, gell? Bei uns stirbt ja im Wesentlichen so keiner. Und dort betrifft das einfach viel mehr Leute. Und dann kam immer noch nicht diese U-Bahn. Und dann auf einmal irgendwie bin ich wieder an diesem Plakat, ich bin da unruhig hingegangen und habe irgendwie gesehen, was da drunter steht. Gell? In der unteren Hälfte stand nämlich was anders. Und dann stand irgendwie im selben Zeitraum, gell? Im selben Zeitraum starben 1300 junge britische Leute an Selbstmord. Und für die braucht sich Herr Blair keine Frage anzuhören, gell? Das geht völlig irgendwie weg. Und was ich damit sagen will, ist, es gibt diese äußeren Probleme, die sind da, aber das, was manche Leute, die damit schon Erfahrungen haben, mein bester Schulfreund hat sich über den Zug geschmissen, man schaut nicht rein, man sieht's nicht, manchen weiß man was, aber so, man kann wenig machen. Wo ist eigentlich das Problem? Die Bibel sagt, es ist was nicht in Ordnung. Es sind viele Leute, die Schwierigkeiten haben, weil anderen ihnen Leid zugefügt haben. In der Jugend, an irgendeinem Punkt, weil sie enttäuscht sind. Und deshalb, da gehen die innerlich dran zugrunde. Die Bibel nennt das, was nicht in Ordnung ist. Und was Leute machen, bewusst, nennt sie Sünde. Heute ist das Wort Sünde, irgendwie man kennt das als Verkehrssünderkartei, gell? Und ich irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie fahre durch irgendeinen Ort, alles ist frei, gell? Und dann fahre ich irgendwie 65, das ist mir leider passiert letztens. Und nein, es war eine Straße, weil ich bin 45 gefahren und die hat irgendwie die halbe Zeit 30 gehabt und sonst nicht. Und ich bin da x-mal gefahren, aber an diesem Morgen war eben 30. Und da habe ich so einen Zettel jetzt bekommen und mit einer Zahlungsaufforderung, aber das ist eine Sünde. Wir können ganz viele Sachen machen, alle möglichen, die möchte ich jetzt nicht aufzählen. Das heißt immer, das ist in der eigenen Verantwortung, gell? Aber wenn ich irgendwie 15 Stundenkilometer zu schnell fahre, auch wenn ich niemanden schädige, nennen sie das Sünde. Ist das gemeint? Oder wenn man es so anschaut, irgendwie das Wort Sünde, gell, ist auch irgendwie, wird hergenommen, um irgendwie so bei allen Sachen, wo es um Sex geht, gell, da schreibt man dann noch Sünde oder Tabubruch drauf, gell, damit sich's noch ein bisschen besser verkauft, gell, weil dann die Leute erst drauf schauen, gell, und dann denkt man, naja, das reizt die Leute. Aber das ist nicht, glaube ich, das, was gemeint ist. Die Sünde ist etwas, was nicht einen Kick verleiht und auch nichts Harmloses ist, sondern was einem so das Leben verdirbt. Wir haben, was einem irgendwie so einen schönen Abend verdirbt, wenn mir einer irgendwie dann eine blöde Bemerkung macht oder irgendwas sagt, was ich irgendwie nicht richtig gemacht habe und mir das dann immer wieder reinbrät. Oder mein Vater hatte eine Liebe zu frischer Kuhmilch, gell? Und immer irgendwie, wenn irgendwie dort Frischmilch er von einem speziellen Bauern hat bringen lassen in so einem kleinen Eimerchen, gell, hat diese Milch irgendjemand genommen und die anders verwendet, gell? Und mein Vater der hat sich dann immer geärgert, weil er sagt, er will nicht diese Tütenmilch haben, er möchte frische Milch haben. Und mein Vater also mit Wein und Schnaps konnte man ihm nicht so viel anhaben, aber sonst war er ein netter Kerl. Aber Milch hat er gern getrunken. Und dann sagte er, ich spucke in die Milch jetzt rein, gell? Hat er gesagt. Und ich spuck da einfach rein und dann trinkt die von euch niemand mehr, gell? Und wenn man jetzt mal, ich meine, dieses Beispiel, finde ich immer noch ekelhaft, gell? Aber das meint sowas. Wenn ich jetzt denke, ich möchte irgendwie auch diese frische Milch trinken, gell? Und da hat mein Vater reingespuckt, gell? Das ist sowas, wo so ein klein bisschen, ich meine, bei 4-5 Liter Milch, wenn der so ein bisschen da reinspuckt, gell? Ich meine, es ist ja nicht viel, gell? Aber Ich würde sie nicht mittrinken. Ich habe meinen Vater gern gehabt, gell? Aber ich würde es nicht trinken. Und so genauso ist das mit der Sünde, gell? Denke ich, da ist es nur so ein kleines bisschen, gell? Aber das irgendwie versaut einem das Ganze. Man hat so ein kleines bisschen, irgend so ein Kummer oder irgendwas, und das versaut einem die ganze Geschichte. Und ich denke, das ist so etwas, was die Sünde ist, versaut einem die Freude. Man hat irgendwie wegen irgendwas ein schlechtes Gewissen oder so, und dann kommt man wohin, und da hat man von dem ganzen Abend nichts mehr. Und bei der Sünde ist dort irgendwas gestört. Man kann auch sagen, es fehlt was, es ist ein Mangel, ja? Es macht was kaputt. Das ist wie so ein Defizit in Beziehungen, an Liebe, an etwas, wie wenn man sich nur noch äußerlich miteinander umgeht, nur noch förmlich miteinander umgeht und irgendwas macht. Man macht das alles noch, aber man geht nicht auf den anderen ein. Man erzählt ihm irgendwas, aber man hat überhaupt keine Freude mehr, von ihm was zu hören. Und vielfach ist es so, dass diese Sünde einen den Geschmack verdirbt, wie mit dieser Milch, gell? Wenn ich daran denke, trinke ich ungern Milch, gell? Also ich meine, wenn ich an meinen Vater denke, an diese Geschichte und habe ein Glas Milch vor mir, gell, dann muss ich mich erst ein bisschen überwinden. Ich weiß, dieses Milch ist okay. Aber bei der wirklichen Sünde, wo gestörte Beziehungen dran sind, zerstört's was. Es haben ganz viele Leute bei uns Depressionen und all solche Dinge. Es zerstört was. Und viele Dinge führen auch zu so Bindungen. Irgendwie, dass man seltsam wird, dass man abhängig ist von irgendetwas, dass man irgendwie sklavisch anfängt zu rauchen. Weil einem irgendwas fehlt, fängt man sklavisch an zu rauchen. Das ist aber nicht das Schlimmste, wie man heute vielleicht meinen würde. Aber es gibt viele Leute, die haben irgendwie so dann ein Loch in ihrem Herzen, und was irgendwie ein Riesenthema ist, wenn man das Internet anschaut, ganz viele Leute sind internetabhängig. Und das erzählen einem auch manche. Ganz viele Leute sind sexabhängig vom Internet und die wollen eigentlich da loskommen und es ist ihnen peinlich, aber sie kommen nicht los. Gibt's irgendwie riesige Zahlen, das ist kein Problem aus irgendwie drei, irgendwie mal in der Großstadt oder so, das gibt's halt überall. Und es gibt das Wort aus dem Markus-Evangelium: von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Das heißt, diese Sachen, die so klein anfangen, irgendwann verleiten sie einen. Wenn man sagt, irgendwie aus dem Büro, jetzt irgendwie, ich habe daheim irgendwie gerade rein Radiergummi, gell? Und hier im Büro gibt's irgendwie jede Menge, gell? Und dann denke ich, das kannst du eigentlich nicht bringen. Und irgendwann nehme ich das Radiergummi mit, gell? Und dann denke ich, na ja, war ja gar nicht so schlimm, gell? Hat niemand gemerkt. Aber irgendwann fange ich an, dann auch bei anderen Sachen. Das ist natürlich nicht, es hat nicht so einen großen Wert, so ein Radiergummi für eine große Firma oder für eine große Molkerei oder für eine große Dings oder für ein Büro. Das ist nicht so der Wert. Aber irgendwann fange ich an, und dann bricht was in mir. Dann bricht so ein bisschen diese innere Lauterkeit und auch die Unbeschwertheit, weil ich dann immer so schaue, hat's niemand gemerkt und so. Und damit brechen auch vielleicht meine Beziehungen. Und so kann das anfangen. Und das nimmt mich gefangen. Und diese Dinge, die mich gefangen nehmen, nehmen wir diese Süchte nur, wenn ich die nehme, die binden mich und machen mich eigentlich, da bin ich nicht mehr frei, irgendwie irgendwas Produktives zu machen, richtig fruchtbar zu sein, auf die anderen zuzugehen. Das Wesen der Sünde, wenn man jetzt so auf die Folgen schaut, ist, was ich eben angedeutet habe, wenn man irgend so eine innere Baustelle hat, so eine Leiche im Keller, in seinem eigenen, dann ist es etwas, was mich eigentlich von mir selbst trennt. Dann mag ich mich nicht mehr anschauen. Es trennt mich erstens von mir selbst, weil dann habe ich immer dieses schlechte Gewissen und ich mag mich gar nicht mehr anschauen im Spiegel, und immer, wenn mir irgendjemand was sagt, was irgendwie in die Richtung kommt, kriege ich ein schlechtes Gewissen und zucke zusammen. Und es führt letztlich dazu, dass jeder so einzeln wird, gell? Weil er nicht mehr auf den anderen zugehen kann, weil ihn das isoliert von den anderen. Und jeder hockt so in so einem kleinen Gefährt in so einem kleinen Häuschen drin und in seinen eigenen Mauern. Ein französischer Schriftsteller hat mal gesagt, die Türen der Hölle sind von innen geschlossen. Und das, glaube ich, drückt es sehr gut aus. Es ist niemand, der uns außen irgendwie noch die Hölle zumachen muss und sagt, bleib jetzt drin in deiner Hölle und wir lassen dich nicht heraus und der böse Teufel steht davor und wartet, sondern eigentlich das mit der Hölle ist so, wir selber verschließen uns dann in uns. Wir haben die Türen innen zugemacht, dass niemand reinkommt und uns befreien kann. Wenn man dieses Gleichnis anschaut von dem Vater, dem barmherzigen Vater, mit dem verlorenen Sohn, ja, der hat auch gesagt, wenn Sie sich daran erinnern, dem ging's gut, gell? Der sagt irgendwie immer auf Bauernhof und irgendwie immer arbeiten und malochen und jeden Morgen aufstellen, die Viecher füttern und all diese Geschichten machen, gell? Ich habe ja hier ein Erbe, gell? Ich lasse es mir ausgezahlen, gell? Und hat sich das eiskalt auszahlen lassen und hat gesagt, und das verpulvert er jetzt. Und das hat er verpulvert, hat irgendwie viel gefeiert, irgendwie viele gemietete Freunde gehabt und so. Und dann saß er richtig im Dreck. Und dann hat er irgendwie Hunger gehabt. Und aus Hunger, aus so einer äußeren Not, ist er wieder zurück. Und als der Vater das gesehen hat, ist er ihm rausgekommen, hat ihn umarmt und hat gesagt, als ihn dann der andere Bruder gefragt hat, warum er das macht, sagte, mein Sohn war tot und jetzt lebt er. Das heißt, er war völlig abgeschlossen und Dings hat er dahin vegetiert, schon in der Zeit, wo er das mit den Freunden durchgeprasst hat. Und jetzt lebt er wieder. Und das ist etwas, wo so dieses Spektrum ist zwischen Tod und Leben. Es gibt eine schöne Geschichte von Leonardo da Vinci. Kurz vor 1500 hat er sein berühmtes Gemälde gemacht vom Abendmahl in Mailand. Ich bin schon mal da gewesen vor vielen Jahren. Also man sieht nicht mehr so viel davon. Und so im Refektorium von einem Kloster hat er einen Auftrag bekommen. Und das hat er dann gemalt. Und dann hat er, wie das so damals üblich war und bei uns auch üblich ist, um dir die Gesichter zu malen, hat er dann so Vorbilder genommen, gell? Also manchmal irgendwie ist ja die Mutter Gottes irgendwie dann irgendwie die Frau oder irgendeine schöne Frau oder, und in dem Punkt hat er irgendwie jemanden gesucht, den er für den Christus nehmen könnte, in der Mitte dieses Bildes, gell? Wenn man das sieht. Und da hat er jemand gesucht, der so ein Strahlen hat, gell? Und da hat er, und der das irgendwie ausstrahlt, denke, der könnte Christus sein. Und dann hat er lange gesucht und da hat er einen Mann gefunden namens Pietro Bandinelli. Und den hat er gemalt, gell? Und der ist da abgebildet. Und dann danach, von diesem Bild aus, hat er dieses ganze Fresko und dieses hat er aufgebaut. Und das hat eine Weile gedauert. Und ganz zum Schluss hat er noch jemanden gesucht, irgendwie, den er für den Judas hernehmen konnte, gell? Auch so ein bisschen so ein irgendwie so einen verschlagenen, abgemergelten Typ und ausgemergelt. Und den hat er auch, dann hat er länger gesucht. Und da hat er gesagt, irgendeiner, der dieses so hat, gell, dieser Judas, der dann wegschaut, irgendwie, weil er vom Herrn ertappt worden ist. Und da hat er lange gesucht, bis er einen Mann gefunden hat. Aber was war das? Was ist der Clou dran? Das war derselbe Mann. Es war irgendwie ein Jahr oder eine Zeit später. Und derselbe Mann, der vorher diese Strahlen hatte, war innerlich ganz so zerstört, dass es so ausgeschaut hat. Das sind die Folgen der Sünde. Und das sehen wir an uns selber und an anderen. An anderen sehen wir es meistens besser. Jetzt können wir natürlich sagen, das sieht so aus, woher kommt das, was macht das? Die Welt ist schlecht, die Gesellschaft ist schlecht, meine Eltern waren schlecht. Ich habe neulich mit einer Frau im Auto gesessen, die hat gesagt, so in den 80er Jahren irgendwie waren sie so voll auf der Esoterikwelle, gell? Und dann haben sie an einem Seminar teilgenommen, wo es drum ging, weil sie gemerkt haben, alles Böse kommt von den Eltern, gell? Die uns schlecht erzogen haben und irgendwie falsche Dings und so. Und das Schlimmste irgendwie sind die Eltern. Und dann hat sie mir erzählt, sie haben auf so einem Seminar, haben sie dann alle irgendwie auch so Gummimatten, also so Trainingsmatten wie in der Schule, Sportunterricht, habe ich nicht so gute Erinnerungen dran. Also jedenfalls haben die da gesessen und dann wurde ihnen gesagt, mit Gummiknüppeln sollen sie auf diese Matten einschlagen und symbolisch ihre Eltern erschlagen. Das haben die so einen ganzen, Seminar gemacht, ja? Weil sie gesagt haben, irgendwie das Böse, dass es mir schlecht geht, dass ich schlecht drauf bin, dass ich irgendwie Dings, kommt alles von den Eltern. Natürlich haben wir jeder Eltern und die Eltern sind so gut und wie sie halt sind, aber das eigentliche Problem sind nicht die Eltern. Das eigentliche Böse, wir haben das vorhin gelesen, kommt aus unserem Herzen. Und das ist, glaube ich, eine sehr präzise Analyse. Es kommt aus unserem Inneren. Wenn man streitet und sagt immer dem anderen, du bist schuld und du bist schuld, wenn ich mich so aufrege, der Ärger kommt nicht originär von dem anderen. Das heißt, wir können diese Sachen von außen suchen, aber das löst es nicht. Wir können auch die Eltern erschlagen. Danach ging es der Frau nicht besser. Das hat sie ja gemacht, das Seminar, und es ging ja eher schlechter. Was ist die Antwort, die Lösung, die Antwort Gottes? Die Antwort Gottes sehen wir hier. Die Antwort Gottes heißt, ihr könnt euch da nicht allein raushauen. Ihr Menschen, habt solche Fehler gemacht, ihr könnt euch da nicht allein raushauen, aber ich kann euch loskaufen davon. Und das hat Jesus gemacht am Kreuz. Und ich denke mir, dieses Loskaufen hat gesagt, damit ist eure ganze Schuld, alles was ihr habt, ist weg. Ihr müsst auch nicht auf Esoterik-Seminare gehen und in die fünften Grad gehen und irgendwie Übungen machen, sondern ihr könnt einfach sagen, so wie der verlorene Sohn, Vater, ich habe gesündigt vor dir und den Menschen, nimm mich wieder auf. Und das Besondere, weshalb die Leute früher und manche auch noch heute diese Kreuze in die Gegend hängen. Weil sie wissen, das hat Jesus für uns getan und um uns frei zu kaufen und um es frei zu machen. Und dass er diese ganze Schuld, diese Sünde bezahlt hat. Diese Sünde hat er deshalb bezahlt, weil es auch eine Sünde gegenüber anderen, gegenüber mir und gegenüber Gott ist, gegenüber seiner heilen Schöpfung. Deshalb hat er sie selbst bezahlt, weil sie niemand anders hat zahlen können. Und ich denke mir das immer so, wenn ich nur der einzige Mensch wäre auf der Welt, dann wäre Jesus auch gestorben. Und das gilt für jeden von uns. Wenn ich nur der einzige Mensch auf der Welt wäre, dann wäre Jesus auch gestorben, weil ich habe diese ganzen Sachen auch in meinem Inneren. Bei manchem äußern sie sich, weil er bringt einen um. Ich bringe halt nur in meinem Wunsch mal einen um, gell? Aber ich schlage nicht gleich zu. Aber innerlich gibt es doch vieles, was man schon gemacht hätte. Wenn wir jetzt irgendwie anschauen, irgendwie jemand könnte alle diese Gedanken lesen, die ich habe, dann würde ich hier irgendwie schamrot stehen, gell? Wenn alle ihr das sehen würdet, was ich immer gedacht habe in meinem ganzen Leben. Und umgekehrt wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber auch ein bisschen so. Und das ist das eine. Jesus hat für uns an unserer Stadt, weil wir das nicht können. Wir können nicht unsere Eltern erschlagen, es liegt bei uns und wir können es nicht selber bezahlen. Und hat es für uns bezahlt. Und Jesus hat dafür einen harten Preis gezahlt. Diese Todesstrafe haben die Römer ja dann irgendwann im 3. Jahrhundert abgeschafft, weil sie selber zu grauenhaft war. Und zuerst haben sie abgeschafft für die eigenen Bürger. Paulus zum Beispiel ist nicht gekreuzigt worden, weil er römischer Bürger war. Sagen sie, für die das Bürgerrecht haben, das ist etwas, was ist zu grauenhaft. Ich habe so eine Stelle, aber ich will sie jetzt nicht vorlesen, wo ein Geschichtsschreiber das so schildert. Auch dieses irgendwie ihn erst bedecken und dann wieder alles abreißen, dass die Wunden wieder aufreißen von der Geißelung. Diese ganze furchtbare Sache hat Jesus auf sich genommen, um mich frei zu machen, um jeden Einzelnen frei zu machen. Das ist so stellvertretend für mich. Deshalb kann ich zu ihm aufschauen. Deshalb muss ich keine großen Übungen machen und irgendwie was zahlen, weil er hat schon für mich bezahlt. Deshalb kann ich mich wieder anschauen. Deshalb kann Gott der Vater auf uns schauen, weil er nicht auf unsere auch das sieht, was wir in unserem Herzen haben, was wir vielleicht schon gemacht haben, wo wir lieblos waren gegenüber unseren Eltern und anderen Leute, sondern er kann es deshalb anschauen, weil er auf seinen Sohn schaut, der das alles gut gemacht hat. Jesus hat das für mich alles getan und wenn ich denke, dass er für jeden Einzelnen gestorben ist, dann mit weniger hat es nicht gemacht, hat es eben nicht irgendwie so gemacht, ja, sondern mit weniger. Und ich denke, das ist vielleicht für uns und für unsere Zeit, ist das vielleicht auch so eine Botschaft, dass man sieht, mit welcher Liebe. Es heißt mal in der Bibel, eine größere Liebe hat niemand, als der sein Leben hingibt für andere. Diese Hingabe. Er hat uns geliebt. Manchmal liebt mich meine Eltern nicht so. Meine Eltern sind auch nicht für mich gestorben. Und manchmal, aber ich weiß, Jesus hat sich für mich, hat geliebt und nicht nur so eine romantische Liebe aus so einem amerikanischen Film, wo man irgendwie nach Viertelstunde, der schon wieder mit einem anderen zusammen ist oder aus gute Zeiten, schlechte Zeiten oder so. Das ist nicht gemein, so ein bisschen irgendwie Tändelei, sondern Jesus hat uns geliebt, hat es wirklich ernst gemeint. Und das ist für mich, wenn man selber mal in so, auch in die, so eine depressive Phase kommt, weiß man, er hat es gemacht, ich brauche das Kreuz anschauen, dann weiß ich, er, Gott selbst, liebt mich wirklich. Und einen tröstlichen Gedanken finde ich, gerade in der heutigen Zeit, wenn man sich selber irgendwie niedrig vorkommt oder wenn man irgendwie andere für niedrig hält, weil sie alt sind, weil sie schwach sind, weil sie einem nicht passen, weil sie eine andere politische Meinung haben, aus welchen Gründen auch immer, dann, wenn man schaut, was ist der Preis des Menschen, das ist Jesu Leben, dann weiß ich vielleicht auch, was ich wert bin. Es gibt immer so eine Form, dass man überheblich ist, dass man irgendwie meint, dass man sich über andere stellt, aber es gibt auch die umgekehrte Versuchung, dass man meint, es ist irgendwie, man ist gar nichts oder so, das Mensch, das Leben ist halt dann nach dem Tod aus oder irgendwie alles möglich, es geht so dahin und jeder Tag, den ich lebe, naja, ob ich den jetzt lebe oder nicht, das macht's auch nichts und wenn kein gutes Fernsehprogramm ist, dann ist es ganz vorbei und, oder wenn ich irgendwas nicht habe, aber das Tröstliche, was ich sehe, ist einfach, wenn man schaut, Jesus, das ist der Preis des Menschen, das ist mein Wert. Das ist mein Wert. Gott hat uns nicht so geschaffen als kleine Ameisen. Und wenn man da mal drauf tritt, dann ist auch nicht schlimm, ob die da rumlaufen oder nicht, geht keinen was an, sondern er hat uns, er hat jeden Einzelnen geschaffen mit einem Plan und hat uns, Jesus ist nicht gestorben, um nur irgendwas für uns zu machen, das hat er auch getan. Aber ist auch gestorben so als so ein Modell. Wenn ich weiß, wissen will, was Gottes Liebe für mich ist, und wenn ich wissen will, wer ich selbst bin, dann kann ich auf das Kreuz schauen. Im Galaterbrief heißt es, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Und das ist vielleicht so eine Stelle, die man, wenn man will, auch mal öfter mal anschauen kann. Und es ist etwas, was man nicht vielleicht auf einen Schlag so realisieren kann, aber das ist so ein, ja, etwas, was man eigentlich so immer innerlich bei sich haben könnte. Ich würde gern zum Schluss ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich bin mir bewusst, dass so manches in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Und ich danke dir für heute Abend. Ich danke dir, dass du mich durch deine Erlösung am Kreuz von allem Negativen befreien willst. Schenke mir deinen Heiligen Geist, damit ich die Dinge in meinem Leben richtig erkenne. Komm mit deinem Heiligen Geist in mein Leben, hilf mir, mein Leben so zu leben, wie ich es tief in meinem Herzen eigentlich schon immer leben wollte. Danke, Herr Jesus, dass du dieses Gebet ernst nimmst und immer bei mir bleibst. Amen.
Das war ein Impulsvortrag von einem Alpha-Kurs-Abend mit Johannes Seidel. Die Frage, die an dem Abend beantwortet werden sollte, war: Warum starb Jesus? In der nächsten Woche geht es hier weiter mit der Betrachtung der Alpha-Kurse. Johannes Seidel wird dann wieder bei uns sein. Wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, für diese Alpha-Kurse interessieren, für die Arbeit von Johannes Seidel, wenn Sie vielleicht selbst mal einen Alpha-Kurs veranstalten möchten, wenn Sie vielleicht ein bisschen Anregung brauchen, Material, wenn Sie da einfach nochmal nachhaken möchten oder vielleicht kennen Sie ja jemanden, für den so ein Alpha-Kurs etwas wäre, dann können Sie ganz einfach ins Infofeld zur Sendung auf unserer Homepage schauen, horeb.org. Da sind ein paar Dinge eingetragen, ein paar Links zu den entsprechenden Seiten und dort können Sie sich dann genauer informieren. www.alphakurs.de. Und natürlich Kontaktdaten, Adressen hat natürlich auch unser Hörerservice für Sie parat. Wenn Sie den ab Montag früh anrufen, kann der Ihnen auch weiterhelfen. Danke, Johannes Seidel, für diese Einführung in die Alpha-Kurse. Wir sind gespannt auf das nächste Mal. Wir bleiben auf jeden Fall an diesem Thema dran. Für heute vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.